Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Es mag euch überraschend vorkommen, worüber Hans-Jürgen Bartsch hier gleich zu Beginn spricht, nämlich Juristen reden nicht über Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist etwas Globales, etwas Ganzheitliches, das überall auf der Welt oder zumindest in einem Land einer Nation herrschen sollte. Doch Juristen, die machen das anders. Die teilen die Gerechtigkeit auf in einzelne, in sich abgeschlossene Rechtsgebiete. Und dabei kann der Blick auf das Große und Ganze durchaus verloren gehen. Ist vielleicht sogar der absolute Normalfall.
Habe ich genug Geld für mein Leben im Alter?
Am Schluss erfahren wir dann nicht unmittelbar, ob die Rente mit 63 oder mit 67 eigentlich die gerechtere Variante ist.
Da habe ich mir noch nicht so wirklich viele Gedanken drüber gemacht.
In Wirklichkeit ist Altersvorsorge ein sehr komplexes, vielschichtiges Phänomen. Da geht es um Geld, um Fitness und um Gesundheit. Das haben auch schon die Jüngeren mitbekommen, dass man sich da rechtzeitig drum kümmern muss. Das machen die relativ intensiv.
Ist es gerecht, einem Menschen, der fast planmäßig durch Nikotin und Alkohol, Gebrauch, sagen wir Missbrauch, durch Übergewicht seine Arbeits- und Leistungsfähigkeit herabsetzt oder gar zerstört, durch diejenigen alimentieren zu lassen, die gesundheitsbewusst leben und ihre Leistungsfähigkeit bis ins höhere Alter erhalten?
Bis dahin wird das Rentenalter so weit angehoben, dass man uns nur noch mit den Füßen voran aus dem Büro rausträgt.
Der Mensch durchläuft typischerweise verschiedene Phasen seiner Leistungskraft, von der absoluten Abhängigkeit des Neugeborenen bis zur Pflegebedürftigkeit des Schwerkranken oder der im hohen Alter gebrechlich.
Die Rente ist sicher.
Ich möchte euch nicht zur Last fallen.
Wir freuen uns heute, den brillanten Redner Professor Udo Di Fabio im Hörsaal zu haben. Der Jurist war von 1999 bis 2011 Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und wirkt heute an der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, wo er öffentliches Staatsrecht lehrt. Sein Thema: Verschränkung der Altersperspektive als Teil konnektiver Gerechtigkeit. Was im Titel so abstrakt klingt, ist die Fortsetzung unserer Sendung von gestern, bei der es um die Vorsorge des Einzelnen, von euch noch jungen Menschen, für die nachfolgenden Lebensabschnitte geht, bis ins hohe Alter hinein. Aufgezeichnet für uns hat das Cologne Center for Ethics, Rights, Economics and Social Sciences of Health, kurz CERES. Das Symposium wurde am 4. September 2014 abgehalten.
Gerechtigkeit ist etwas, vor dem Juristen zurückschrecken. Das mag vielleicht die Nicht-Juristen überraschen. Sind doch die Richter, die Juristen Diener der Gerechtigkeit? Kann man Diener sein, ohne zu wissen, wer genau der Herr ist? Als Jurist lernt man, dass man nicht über Gerechtigkeit redet. So wie eine rheinische Regel sagt, über Geld redet man nicht, man hat es. Juristinnen und Juristen haben ein Judiz. Das heißt, sie lösen einen Fall in komplizierter Architektur und am Schluss wissen sie aber, was rauskommen muss. Manche sagen am Anfang, aber das ist nicht richtig. Das Judiz sagt, kann das denn richtig sein? Kann das denn richtig sein? Aber auch das thematisieren wir nicht als Gerechtigkeit. Als junger Wissenschaftler habe ich den Ratschlag mit auf den Weg gegeben, vor meinem 50. Lebensjahr nicht über Gerechtigkeit zu reden. Das gilt im Grunde genommen als ein Fehler. Denn, und dahinter steckt, glaube ich, eine erste wichtige Einsicht, Gerechtigkeit ist eine Großformel, die auf das Ganze zielt. Und moderne Wissenschaft, und dazu gehört auch Rechtswissenschaft, auch wenn manche das bezweifeln. Moderne Wissenschaft ist auf Ausdifferenzierung angewiesen. Das bedeutet, sie nimmt nicht sofort das Ganze in den Blick, sondern sie selektiert mit einer bestimmten Methode. So wie Naturwissenschaften letztlich nur das, was empirisch falsifizierbar ist, überhaupt thematisieren wollen und nichts Metaphysisches. Genauso beschränkt jede Wissenschaft den Blick. Wir nennen das Disziplinarität. Das Geheimnis der Disziplin, vor allen Dingen der Selbstdisziplin, liegt ja darin, man beschränkt seine Möglichkeiten. Was mache ich mit dem Tag? Ich diskutiere das immer mit meinen Kindern. Was macht man mit dem freien Tag? Man schläft bis mittags, eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, man steht vielleichtzeitig auf und macht etwas Sinnvolles, um über sich hinauszuwachsen. Selbstdisziplin, etwas, was in den Hintergrund getreten ist. Diese Disziplinarität verengt den Blick und ermöglicht damit Erkenntnis. Das scheint verdächtig wie eine Paradoxie zu sein, macht aber die Struktur moderner Gesellschaften sichtbar. Wir konzentrieren uns, wir verengen unseren Blick, um mehr zu erfahren. Wir organisieren die Gesellschaft in Teilsysteme, damit mehr Leistung sich entfaltet. Deshalb lassen wir den Markt zu. Deshalb lassen wir übrigens auch das politische System frei gestalten. Das, was wir verfassungsrechtlich dem Gesetzgeber alles an Macht geben, ist nicht selbstverständlich in einer holistischen Gesellschaft. Dass die Politik letztlich, im Rahmen des Rechts natürlich, gestalten darf, letztlich was sie will, ist eine moderne Leistungssteigerung. Wir lassen das politische System frei. Wir lassen den Markt frei und, meine Damen und Herren, wir lassen die Wissenschaft frei, was vielleicht das Allergefährlichste ist der modernen Gesellschaft. Denn die Wissenschaft produziert wie der Zauberlehrling ununterbrochen neue Erkenntnisse, ohne die Frage zu stellen, sind sie überhaupt nützlich? Gefährden sie nicht vielleicht den Zusammenhang einer harmonischen Gesellschaft? Das bedeutet, ein Begriff, der auf das Ganze zielt, wie der Begriff der Gerechtigkeit, steht in gewisser Weise quer zur Disziplinarität, zur funktionalen Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaft. Und das ist womöglich der Grund, warum selbst in Disziplinen, die dann fachlich dafür zuständig wären, wie etwa in der Philosophie, wenn sie Ethik betreibt, man vorsichtig ist mit Gerechtigkeit und Gerechtigkeit am liebsten prozeduralisiert, wie das John Rawls tut. Man fängt dann an zu überlegen, welche Bedingungen eigentlich im Zustand der Unwissenheit eigentlich legiferiert würden. Man redet nicht über Inhalte der Gerechtigkeit. Am Schluss erfahren wir dann nicht unmittelbar, ob die Rente mit 63 oder mit 67 eigentlich die gerechtere Variante ist. Das darf man von Wissenschaft auch so nicht erwarten. Und das bekommen Sie auch von mir nicht geboten. Wenn ich als Jurist von Gerechtigkeit rede, dann zunächst einmal mit dem Versuch, diese binäre Struktur unseres Denkens ausdifferenzieren und ganzheitliche Betrachtung getrennt zu halten und trotzdem zusammenzuführen. Das möchte ich am Beispiel der Verschränkung der Altersperspektiven als Teil konnektiver Gerechtigkeit deutlich machen. Seit Aristoteles kreist das okzidentale Denken um die distributive und kommutative Gerechtigkeit. Und zwar, wie ich finde, in einer wenig produktiven Weise. Wir greifen immer wieder darauf zurück, man kann aber wenig damit anfangen, würde ich kühn sagen. Schauen wir also weiter zurück. Kann man das? Kann man hinter Aristoteles zurückschauen? Werden manche fragen. Ja, der Altägyptologe und Luhmann-Schüler Jan Assmann hat den Begriff der konnektiven Gerechtigkeit zur Beschreibung der altgriechischen Gesellschaftswelt vorgeschlagen. Und diesen Begriff halte ich auch im Blick auf die Gegenwart für den besseren. Assmann meint mit konnektiver Gerechtigkeit den Nexus, wie er das sagt, von Tun, Handeln und Ergehen. Gerechtigkeit kann es auch für das einzelne Handeln nur im Blick, als Erkenntnis der altägyptischen Welt, nur im Blick auf die Ordnung einer Welt geben, die sich in ihrer Substanz als gerechte Ordnung erweist. Für die alten Ägypter beispielsweise war Habgier eine Sünde gegen die gerechte Ordnung. Da würde man sagen, ja, das hat sich auch gar nicht geändert. Das finden wir immer noch. Die Frage ist nur, was die alten Ägypter unter Habgier verstanden. Sie verstanden unter Habgier keineswegs, dass man Güter, ich will mal sagen, an sich rafft. Das ist nicht das Problem gewesen. Das war nicht die Sünde gegenüber der gerechten Ordnung. Nicht das Erstreben von Reichtum war der Verstoß, sondern der Verstoß gegen die gerechte Ordnung drückte sich in der Weigerung aus, mit den anderen zu feiern, also den Reichtum nur für sich zu nutzen, sondern es ging darum, sinnvoll die Zeit mit anderen zu verbringen und für das alte Ägypten, da sieht man der ferne Blick, immer im Blick auf den Tod, der nicht ohne Nachbarn stattfinden sollte, und die Zeit nach dem Tod. Also eine andere Perspektive. Wir würden nicht staunend vor den Pyramiden stehen, wenn die Ägypter nicht irgendwie offensichtlich eine andere Perspektive gehabt haben. Sie haben auf den Tod und auf die Zeit danach geschaut und damit entsteht die Verbindung zu einer vertikalen Solidarität in der Generationenfolge. Also eine Altersfrage, aber mehr noch eine Generationenfrage. Wenn wir über Alter reden, dann meinen wir das Individuum. Das hat gute Gründe, aber das Individuum steht eben nicht allein, sondern auch in einer Generationenfolge. Wer sein individuelles Leben in die gerechte Ordnung einfügen will und gerecht leben und dann im Tod erinnert werden will, ich rede jetzt wieder vom alten Ägypten, der übernimmt ein, so wurde damals gesagt, ein öffentliches Amt. Also diejenigen, die öffentliche Ämter haben, die machen da schon mal etwas richtig, sorgen für Nachkommenschaft und vererben Besitz. Wer die ausgewogene Ordnung belastet oder zerstört, handelt immer ungerecht. Das ist eine Vorstellung der altägyptischen konnektiven Gerechtigkeit. Kann uns das etwas sagen für heute? Die lamoyante Geste, man könne Gerechtigkeit nicht ernsthaft diskutieren, weil jeder seine eigene Vorstellung mitbringt und insofern alles beliebig sei, ist verbreitet, aber falsch. Es ist für die moderne Gesellschaft, ausdifferenziert und komplex wie sie ist, lediglich schwierig, die normative Substanz der eigenen Ordnung zu erkennen. Also, Sie merken, wohin es geht mit der konnektiven Gerechtigkeit. Gerecht kann nur das sein, was dem Einzelnen angemessen ist, was aber zugleich auch der Ordnung entspricht, diese Ordnung nicht untergräbt, sondern sie im günstigen Fall stützt. Das Besondere an der neuzeitlichen Gesellschaft, an einer Gesellschaft, wie sie eine moderne Verfassung wie das Grundgesetz entwirft, ist, dass die Ordnung nichts Vorgeordnetes ist, sondern es ist die Ordnung, in deren Mittelpunkt der einzelne Mensch steht. Das heißt, konnektive Gerechtigkeit soll nicht einfach schematisch den Einzelnen in eine kollektive Ordnung hineinpassen. Nein, die kollektive Ordnung unserer westlichen Gesellschaften ist in ihrer normativen Substanz eine, die die Würde und das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit eines jeden einzelnen Menschen in den Mittelpunkt der kollektiven Ordnung stellt. Insofern ist das, was die Mütter und Väter des Grundgesetzes ursprünglich im Text auch formulieren wollten, dass der Staat für die Einzelnen da ist und nicht umgekehrt, das ist eine wichtige Wegweisung. Und nur so lässt sich eine konnektive Ordnung sinnvoll und mit unseren Normen übereinstimmend vertreten. Mit anderen Worten, das, was wir als kantischen kategorischen Imperativ kennen, die Vernunfterwägung, den anderen in die eigene Freiheitsentscheidung mit einzublenden, und zwar als konstitutiv und nicht als ein Nebeneffekt des eigenen Tuns, diese Erwägung wurde aufgenommen im Konzept der konnektiven Gerechtigkeit. Jede Gesellschaftsform als Sozialverband kann nur Bestand haben, auch als Sozialverband freier Persönlichkeiten, wenn sie Lasten und Vorzüge so verteilt, dass die Mitglieder dies akzeptieren. Seitdem wir mit der Aufklärung auf Vernunft umgestellt haben und nicht mehr so sehr an Tradition oder anderes Überkommene denken, müssen wir Lasten und Zuwendungen in einer rationalen, in einer begründbaren Weise verteilen. Das gilt auch für die altersgerechte Verteilung. Der Mensch durchläuft typischerweise verschiedene Phasen seiner Leistungskraft, von der absoluten Abhängigkeit des Neugeborenen bis zur Pflegebedürftigkeit des Schwerkranken oder der im hohen Alter Gebrechlichen. In der biografischen Normalphase des aktiven Berufslebens werden Leistungen erwartet, die über die eigene individuelle Existenzsicherung hinausreichen. Sonst kann es keine Solidarität und keine Zuwendungen an Hilfsbedürftige geben. Eine Selbstverständlichkeit, die man als universelles Gesellschaftsprinzip ansprechen könnte. In einer zweckrationalen, modernen Gesellschaft zahlen wir deshalb Steuern und Sozialversicherungsbeiträge und leisten damit Beiträge auch zur Erhaltung des intergenerativen Zusammenhalts. Doch unsere funktional hochdifferenzierte Gesellschaft und unsere globalisierte Gesellschaft verdeckt häufig Zusammenhänge durch schiere Komplexität und filigrane Vernetzung. Jeder, der sich mal mit dem Sozialversicherungsrecht beschäftigt, ähnlich wie beim Steuerrecht, wird von der Komplexität schon als Fachmann, als Fachfrau erschlagen. Das heißt, manchmal treten dahinter die Systementscheidungen etwa der gesetzlichen Rentenversicherung zurück. Ist die Lebensleistungsrente mit 63 gerechter als die bisherige Agenda-Rente mit 67? Ist die sogenannte Mütterrente ein Stück nachholender Gerechtigkeit in einer individuellen Perspektive oder belastet sie die Konsistenz eines beitragsfinanzierten Rentenversicherungssystems? Und was ist dann jeweils ungerecht? Oder verschieben beide Maßnahmen Finanzierungslasten im Blick auf die Tragfähigkeit des umlagefinanzierten Rentenversicherungssystems in ungerechter Weise auf künftige Generationen, wie der eine oder andere eingewandt hat? Darf man überhaupt solche intergenerativen Fragen stellen, wenn man gar nicht weiß, unter welchen Mobilitätsbedingungen oder Einschränkungen künftige Generationen wirtschaftliche Wertschöpfung betreiben werden? Das Füllhorn verwirrender Fragen lässt sich fast beliebig weiter öffnen. Ist es gerecht, einem Menschen, der fast planmäßig durch Nikotin und Alkohol, Gebrauch, sagen wir Missbrauch, durch Übergewicht seine Arbeits- und Leistungsfähigkeit herabsetzt oder gar zerstört, durch diejenigen alimentieren zu lassen, die gesundheitsbewusst leben und ihre Leistungsfähigkeit bis ins höhere Alter erhalten? Ist es gerecht, Menschen lange arbeiten zu lassen? Ist es gerecht, Menschen wegen Erreichen einer Altersgrenze den Zutritt zur Arbeit zu verweigern? Wenn man solche Gedanken in dem Zusammenhang konnektiver Gerechtigkeit thematisieren will, dann muss man, glaube ich, Gerechtigkeit nicht als ein Bündel materialer Prinzipien verstehen und auch nicht allein als förmliche, als Verfahrensregel verstehen, nicht allein. Die Juristen neigen dazu, der Gerechtigkeit unter der juristischen Oberfläche als Gleichheitspostulat zu formulieren. Wenn jemand belastet wird, dann soll das gleichheitsgerecht geschehen. Jeder nach seiner individuellen Leistungskraft. Das bedeutet, der Gleichheitsgrundsatz, wenn er etwa im Steuerrecht angewandt wird, als Belastungsgleichheit, nimmt auf die individuelle Biografie Rücksicht. Sie geht von der individuellen Biografie aus und fragt nach der Leistungsfähigkeit eines Menschen. Das ist in einer Gesellschaft, die von der freien Entfaltung der Persönlichkeit ausgeht, eine richtige Weichenstellung. Allerdings sagt das Bundesverfassungsgericht mit der neuen Formel, dass man auch das Maß der Belastung wertend als Freiheitseingriff in die Gleichheitsbetrachtung mit einstellen muss. Und auch das ist, wenn man das als Jurist ironisch sagen kann, folgerichtig, weil die Folgerichtigkeit auch ein Teil der Gleichheitsüberprüfung ist. Es geht nämlich darum, dass mit Gleichheitserwägungen immer zugleich die normative Grundentscheidung für die persönliche Freiheit gewahrt bleibt. Das Gleichheitsprinzip ist die Voraussetzung, dass alle Menschen gleich zur Freiheit begabt sind. Und wenn sie zur Freiheit begabt sind, in gleichem Maße und sich frei entfalten, dann müssen unterschiedliche Ergebnisse dabei herauskommen. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass auch im Steuerrecht die Belastung, die Privatnützigkeit und den Abstand nicht wegnivellieren darf, der in der freien Gesellschaft entstanden ist. Also wenn einer 100.000 Euro im Jahr verdient, der andere 50.000, dann darf die Steuer desjenigen, der 100.000 verdient, nicht so bemessen sein, dass er am Schluss etwa genauso viel hat wie der, der nur 50.000 erzielt hat. Eine solche immer noch konfiskatorische Steuer würde gemessen am Erfolg konfiskatorisch sein. Der Erfolg darf nicht gänzlich konsumiert bleiben, sondern der Abstand muss irgendwie gewahrt werden. Der parlamentarische Gesetzgeber hat einen groß bemessenen Gestaltungsspielraum, wie viel das denn im Einzelnen sein darf. Aber das Bundesverfassungsgericht hat jedenfalls darauf hingewiesen, dass zur Belastungsgleichheit auch gehört, dass das Ergebnis des Freiseins vom Staat nicht wegnivelliert werden darf. Und das ist eine Vorstellung, die man als konnektiv verstehen kann. Gleichheit darf die Grundlagen der Freiheit nicht zerstören. Das bedeutet auch, wir können in vielerlei Hinsicht in eine Pflegeversicherung oder in eine Rentenversicherung, in eine Krankenversicherung Solidarelemente einführen, aber die Solidarelemente dürfen das Prinzip der Eigenverantwortung dabei nicht unterhöhlen oder zerstören, weil sonst die normative Grundstruktur unserer Gesellschaft, das ist unsere Ordnung, nicht der Ma'at im alten Ägypten, sondern dass es unsere Ordnung zerstört würde. Eine konnektive Überlegung in diesem Bereich. Gerechtigkeit mag insofern eine universelle goldene Regel sein, aber das gilt nur, wenn man eine solche Formel dann auch so abstrahieren kann, dass man damit wahrscheinlich keine Fälle mehr entscheiden kann. Wenn wir konnektiv denken, dann heißt das immer auch, dass wir die Doppelwertigkeit unserer Grundentscheidungen mitdenken. Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes spricht von der Würde des Menschen. Die Würde des Menschen ist eine doppelte Anlage in der normativen Fassung des Grundgesetzes. Denn einerseits besteht das Besondere am Menschen in seiner Möglichkeit, Kraft seiner Vernunft und Kraft seiner Handlungsfreiheit, sich frei zu entfalten, nach eigener Entscheidung, in eigener Verantwortung, seinen persönlichen Weg, ihren persönlichen Weg zum Glück zu finden. The Pursuit of Happiness, sagt das amerikanische Verfassungsdokument. Das Streben nach Glück als individuelle Entscheidung und nicht als kollektivistische Vorgabe. Das ist etwas sehr libertär wirkendes, aber es ist die eine Botschaft der Menschenwürde. Der Mensch ist zur Freiheit berufen. Das unterscheidet ihn von allen anderen Phänomenen der Schöpfungsordnung. Aber wenn man darauf die Menschenwürde verkürzen würde, hätte man doch nur den einen Strang in der Hand. Der andere Strang, der wie eine normative Doppelhelix sich verschlingt mit dem Freiheitsentwurf des Menschen, ist die Verantwortung der Gattung untereinander, die wir Solidarität nennen, die wir Hilfe nennen, die wir manchmal christliche Nächstenliebe nennen, egal in welchem Kontext wir das bezeichnen. Aber es geht um den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Und dieser Zusammenhalt einer Gesellschaft ist wie mit einer normativen Doppelhelix mit dem freien Entfaltungsanspruch und der Eigenverantwortlichkeit verbunden. Aber das eine ist ohne das andere in unserer Gesellschaftsordnung nicht zu haben und muss deshalb bei jeder Gerechtigkeitsfrage mit thematisiert werden. Klingt bestimmt kompliziert, lässt sich aber plausibilisieren, wenn wir beispielsweise an das Thema Sterbehilfe denken. Unsere Diskussion, wie sie in den letzten Jahrzehnten sich konzentriert hat, betont immer stärker den einen Strang. Nämlich den Strang der individuellen Selbstverfügung. Der Mensch soll so lange wie irgendwie begründbar oder denkbar über sich selbst bestimmen können. Und er soll nie abhängig werden. Diese Vorstellung, die in der Tat im Konzept der persönlichen Selbstbestimmung tief verankert ist, ist aber nur ein Teil des Themas. Wenn wir also die Diskussion so zuspitzen, dass wir demjenigen, der in einer existenziellen Notlage sich befindet, der am Ende seines Lebens steht, der schwerst krank und vielleicht unheilbar nach ärztlicher Einschätzung ist, dürfen wir ihm auf die Sprünge helfen in eine andere Welt? Diese Frage, meine Damen und Herren, wird von Ethikkommissionen diskursiv behandelt, also mit sehr unterschiedlichen Auffassungen. Wenn man sich die Struktur, die binäre Struktur, die ich gerade als Kennzeichen der konnektiven Gerechtigkeit geschildert habe, wenn man sie sich vor Augen führt, dann würde es doch heißen, dass wir einerseits das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen respektieren, dass wir aber andererseits immer die Frage stellen müssen, was bedeutet das für unsere freiheitliche gesellschaftliche Ordnung, die Würde des Menschen nicht allein in der Freiheitsentfaltung sieht, sondern auch in dem Eigenwert menschlichen Lebens schlechthin. Und damit sehen wir mit der normativen Doppelhelix, das ist zwar ein schönes Bild, aber das entscheidet uns nicht die Fälle. Das ist ja auch der Grund, warum man vor dem 50. Lebensjahr als Jurist nicht über Gerechtigkeit reden sollte, weil die Fallbearbeitung sich dadurch verzögert, wenn man solche Überlegungen anstellt. Aber hier wird ja nun reine Wissenschaft betrieben und deshalb können wir uns darauf einlassen, auf diese Schwierigkeit, auf diese scheinbare Paradoxie, die ich aber doch für eine konstruktive Spannung halte. Denn jeder muss die Frage stellen, was bedeutet assistierter Suizid, was bedeutet Sterbehilfe in einer rationalisierten Form eigentlich für das Bild der Gesellschaft, für das Selbstbild der Gesellschaft, welches Signal wird ausgesandt? Und dann werden beide Perspektiven mit dieser Zusatzfrage zusammengeführt. Wissen Sie, ich habe vor vielen Jahren, vor 16, 17 Jahren habe ich mal ein Gutachten geschrieben, als solche Trash-Shows ins Fernsehen gekommen sind. Und ich sollte für eine Landesmedienanstalt sagen, wann denn eigentlich mit einer Trash-Show wie Big Brother oder so etwas, gab es damals schon als amerikanisches Format, wann denn da eigentlich die Menschenwürde verletzt sei. Und da wurde immer wieder darauf hingewiesen, die Teilnehmer, die machen das doch freiwillig. Und da lassen wir uns Juristen natürlich nicht so drauf ein, weil wir haben alle schon, auch die älteren Juristen, kennen die Fälle, mit denen sie als Studierende behelligt wurden, zum Beispiel den Zwergenweitwurf. Ich hätte nie gedacht, dass der wiederkommt. Der ist wieder aus den USA zurückgekommen zu uns. In den 50er Jahren war das ein Thema in Deutschland. Darf man eine sportliche Gattung eröffnen, wo man kleinwüchsige Menschen möglichst weit wirft oder auf ein Ziel hin wirft, Treffer? Die Zwerge, die Kleinwüchsigen, waren ja ganz einverstanden. Wer also nur an Freiheit denkt, der kann da gar kein Rechtsproblem erkennen. Aber wir argumentieren eben anders. Wir sehen im Polizeirecht eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, weil damit ein Bild vom Menschen befördert wird in der Öffentlichkeit, das letztlich die Grundlagen, die normativen Grundlagen unserer Achtung der Würde des Menschen untergräbt. Das bedeutet, wir sind ein Stück bevormundend. Es kann nicht allein der Veranstalter und der Kleinwüchsige und das Publikum können nicht alleine über einen Kontext entscheiden, der eigentlich ja nur ihr Kontext ist. Sondern wir fragen nach den Wirkungen. Und Sie sehen, das ist ein Stück konnektive Überlegung. Der Einzelne und seine Folgen für die Allgemeinheit werden auch von einer anspruchsvollen Jurisprudenz betrachtet. Und deshalb ist Sterbehilfe ein Thema, dem man sich vorsichtig nähern muss. Ich habe gerade in einem Interview zur Hinführung auf diese Veranstaltung versucht, das zum Ausdruck zu bringen, dass für eine Gesellschaft, die zur Ökonomisierung neigt, eine Gesellschaft, die bestimmte alltags- und lebensweltlichen Formen der Zuwendung und des Vertrauens für weniger bedeutsam hält, als für monetarisierbare Sozialverhältnisse, dass die, wenn man einmal nach niederländischem Modell die Sterbehilfe eingeführt hat, womöglich mit einer gewissen Erwartbarkeit einen Druck zum ökonomischen Handeln in diesem Bereich. Ich erinnere mich daran, dass meine Mutter, als sie alt wurde, gesagt hat, ich möchte euch nicht zur Last fallen. Also nicht zur Last fallen als Person, körperlich, aber auch finanziell nicht zur Last fallen. Und die Kinder beteuern dann immer, das sei nicht so der Fall. Wenn es aber so Möglichkeiten gibt, sich so sanft aus der Welt zu nehmen, könnte dann nicht jemand, der nicht zur Last fallen will, auch aus einem ganz falschen Grund, der gar nichts mit seiner individuellen Selbstbestimmung, sondern der was mit seinem Umfeld, mit seinem sozialen Umfeld zu tun hat, auf einen falschen Weg geraten. Ich will die Frage nicht entscheiden, man kann sie auch nicht vom Katheter entscheiden, aber man muss sie auf diese anspruchsvolle Weise problematisieren, damit dann auch ein Gesetzgeber in einer aufgeklärten und informierten Weise darüber entscheiden kann, woran ich keinen Zweifel habe. Ähnlich, meine Damen und Herren, sind auch Altersgrenzen im Recht zu betrachten. Gerade für Professoren, denen wird das nachgesagt, die wollen gar nicht gehen. In den Vereinigten Staaten kann man praktisch bar jeder Altersgrenze, man muss halt nur berufen werden oder entsprechende Verträge bekommen, kann man immer weiter wirken. Während hier wir manchmal mit 65 schon vor die Tür gestellt würden, inzwischen das auf 67 angenehm erhöht worden ist und der Seniorprofessor schwer im Kommen ist, der dann auch bis zum 70. Lebensjahr noch weiter arbeiten kann. Da sagt man, na ja klar, die Professoren haben ja mehr Vergnügen dabei, aber das ist auch eine Frage, ob das richtig ist. Das sind so Überlegungen, die dann dazu führen, dass man sagt, Altersgrenzen sind doch ein alter Hut, weg mit ihnen. Dazu muss man auch sagen, das leuchtet ein und ist ein Teil des Themas, individuelle Verfügbarkeit auch über die Altersgrenzen. Der andere Teil ist aber der, welche Wirkung geht in der Gesellschaft davon aus? Hat nicht der Gesetzgeber doch ein Recht, vielleicht die Altersgrenzen elastischer zu machen, aber sie doch zu setzen, weil er damit auch eine soziale Ordnung der Erwartung formuliert? Wir sagen in einer alternden Gesellschaft, es liegt doch nahe, dass wir länger arbeiten müssen. Wir leben ja auch länger. Und wir sind auch länger leistungsfähig verglichen mit Gesellschaften vor uns. Das mag sein. Wir müssen aber genau darüber nachdenken, wie viel sozialen Druck wir darauf ausüben, wer wie lange in welcher Kondition arbeitet. Und wissen Sie, an dieser Stelle, da kommt einem so in den Sinn, wenn wir eine alternde Gesellschaft sind, zu wenig Kinder da haben und in eine Übergangsphase kommen, wo relativ wenig junge Menschen relativ viel, nämlich die geburtenstarken Jahrgänge, zu versorgen haben, bis an ihr hoffentlich menschenwürdiges Ende, dass da mehr Anstrengungen unternommen werden müssen. Und zwar nicht nur im Sinne von länger arbeiten, sondern die Menschen sollen sich gefälligst auch länger fit halten. Sonst können sie ja nicht in einer leistungsfähigen Weise weiterarbeiten. Und da gehen viele Fragen hin. Gibt es eine Pflicht, wenn man sich in eine gerechte, das heißt ja auch immer funktionsfähige gesellschaftliche Ordnung einfügt, sich individuell fit zu halten, damit, wie im Altägypten, die gerechte Ordnung damit befördert wird. Mit anderen Worten, damit in den Sozialversicherungssystem auch weiter Geld reinfließt und nicht von Ihnen in frecher Weise schon mit dem 69. Lebensjahr Geld entnommen wird. Diese Art der Diskussion, sie ist manchmal durch einen netten Mantel verkleidet, aber sie hat schon längst Platz gegriffen. Und dazu muss man sagen, konnektive Gerechtigkeit bedeutet nicht ein Funktionalismus in der Verhaltenssteuerung. Das kann nicht mit der Selbstentscheidungsfreiheit des Menschen, nicht mit Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes freie Entfaltung der Persönlichkeit vereinbar sein. Der Mensch muss seinen eigenen Weg zum Glück finden. Und wenn er durch zu viel Bier oder Nahrungskonsum dabei in die Breite geht, ist das seine Entscheidung. Es ist sein Weg zum Glück oder auch zum Unglück, aber es liegt in seiner Hand. Eine Gesellschaft, die bevormundend auf ihn zukommt, die dem Raucher das letzte Zigarettchen nicht mehr gönnt, eine solche Gesellschaft bekommt illiberale Züge. Etwas ganz anderes ist es, dafür zu werben. Welcher Genuss eigentlich darin bestehen kann, sich körperlich fit zu halten. Die Oberschichtenangehörigen wissen das, die sehe ich immer am Rhein entlang laufen. Die werden ja nicht gezwungen dazu, nicht so erkennbar jedenfalls. Sie werden nicht gezwungen, nein, es macht Spaß. Es macht Spaß, sich körperlich fit zu halten, es macht auch Spaß, sich gesund und schmackhaft zu ernähren. Ja, es macht sogar Spaß zu kochen, man glaubt es gar nicht. Diese Alltagsphänomene, man kann sie nicht legiferieren. Man kann nicht moralisch Menschen ermahnen, so müsst ihr leben, aber man kann dafür werben. Wissen Sie, gerade ist wieder der von mir nicht so geschätzte Begriff der bildungsfernen Schichten genannt worden. Es geht darum, den Menschen, auch jungen Menschen und Kindern, nicht so sehr zu sagen, ihr müsst euch bilden, weil ihr sonst den internationalen Konkurrenzkampf nicht bestehen könnt. Das ist ja richtig, aber dadurch wird es ja nicht effektiver. Unsere Gesellschaft, meine Damen und Herren, braucht nämlich in der Achtung der Persönlichkeit, müssen wir den Menschen sehen. Das klingt verdächtig nach Sonntagsrede, aber was soll denn der Respekt, die Achtung vor der Würde des Menschen anders bedeuten, als dass man ihn ernst nimmt und nicht zu einem sozialtechnischen Gestaltungsobjekt werden lässt, wie wir das leider hin und wieder in unserer Gesetzgebung vorfinden. Es geht darum, ihn ernst zu nehmen. Und wenn man den Menschen ernst nimmt, dann müsste man doch jungen Menschen, Kindern, ich versuche das allerdings als Familienvater häufig vergeblich, ihnen das Selbstexpansive des Bildungsprogramms als ein Abenteuer anzubieten. Als ein Abenteuer völlig egoistisch für sich selbst. Und wenn sie nur selbst über sich hinauswachsen, nach ihren Vorstellungen, dann werden sie auch der Gesellschaft nützlich sein. Nur das Selbstexpansive, das gerät manchmal in den Hintergrund unserer sozialtechnischen Vokabeln. Deshalb finde ich auch, es gibt Menschen, die wachsen nicht mit dem goldenen Löffel im Mund auf. Auch in unserem Land. Es gibt Menschen, die benachteiligt sind. Durch Schicksal, durch gesellschaftliche Strukturen, ja. Nur, wir sollten nicht in einem Fort so darüber reden. Nach heutiger Vorstellung stamme ich aus einer bildungsfernen Schicht. Ich halte das aber für eine Beleidigung. Ich halte das auch für eine Beleidigung meiner Herkunft. Ich komme aus einer selbstexpansiven Schicht. 4 Bücher standen im Regal unserer Wohnung. Aber der Wille, die Welt zu gestalten und in die Welt hineinzugehen, damit die Kinder es besser haben als die Eltern, das war so eine Vokabel der 60er Jahre, das ist das selbstexpansive Programm gewesen. Und Bildung wurde gar nicht mal im Blick auf Globalisierung gesehen. Natürlich sollte man damit auch sozial aufsteigen, aber es war zunächst einmal ein Programm für sich selbst. Die Neugier auf die Welt zu verstehen. So kann man Schüler begeistern und nicht, indem man ihnen sagt, ihr solltet Mandarin frühzeitig lernen, weil ihr sonst die Geschäftskontakte der Zukunft nicht richtig führen könnt. Kann alles richtig sein, ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber wenn Sie mal unsere bildungspolitischen Debatten betrachten, sie sind funktionalistisch verkürzt und sie könnten viel stärker sein. Der ganze Westen könnte viel stärker sein, wenn er seine selbstexpansiven Talente stärker akzentuieren würde und nicht immer von strukturellen Benachteiligungen reden würde. Wie gesagt, ich habe nicht bestritten, dass es solche strukturellen Benachteiligungen gibt und dass man sich auch nicht damit beschäftigen muss. Nur wenn man sie immer in den Vordergrund rückt, dann entsteht ein sozialtechnisches Bild der Gesellschaft. Und dann werden Gerechtigkeitsfragen mit einem paternalistischen Zugang gelöst. Denn wenn das Objektive dasjenige ist, was der Gerechtigkeit im Wege steht, dann muss man auch das Objektive verändern. Es könnte aber sein, dass es das Subjektive ist, das der Gerechtigkeit im Wege steht. Dass die Menschen eine falsche Alltagskultur mitbekommen haben. Dass sie vor lauter Konsum und vor lauter Benutzeroberflächen konsumtiver Art gar nicht mehr wissen, wie die Aneignung des Lebens vor sich geht. Hinreichend wissen. Sie sehen also, Gerechtigkeitsfragen müssen nicht nur im Wechselblick auf den individuellen Freiheitsanspruch des Menschen und einer normativen Ordnung, die genau diesen Freiheitsanspruch ermöglicht und die auch Existenzschutz, Solidarität, Existenzsicherung für den Einzelnen ermöglicht, geführt werden, sondern sie müssen auch mit einem bestimmten Menschenbild verbunden sein. Dieses Menschenbild darf nicht ein sozialtechnisch verobjektiviertes sein. Der Mensch ist Subjekt, das bedeutet aber auch, dass wir ihn mit seinen Fehlern, mit seinen Fehlentscheidungen ein Stück weit ernst nehmen müssen. Und deshalb bin ich nicht dafür, dass wir anfangen, Prämien für Raucher, Nichtraucher, Strafprämien oder sowas zu verhängen. Weil das ist ein sozialtechnischer Ansatz. Er hat eine gewisse Plausibilität, gar keine Frage. Weil er eine gewisse Plausibilität hat, müssen wir aber die Diskussion anders verlagern. Was unser Land vielleicht braucht, ist eher eine Edukationsoffensive, was den Lebensalltag angeht. Auf manchen Privatsendern. Da läuft Frank Rosin rum und erzählt den Leuten, wie man ordentlich ein Lokal führt. Sowas halte ich für einen Teil der Edukationsoffensive. Dass man die Soße nicht auf den Teller einfach klatscht. Das ist eine Voraussetzung, damit eine Gesellschaft sich weiterhin so gerecht entfalten kann, dass der Einzelne in ihr sein Glück findet. Denn das ist die Essenz einer normativen Ordnung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und meine Damen und Herren, wenn wir uns das anschauen, dann merken wir, dass die alten Ägypter vielleicht in ihrer Vorstellung kollektiver Gerechtigkeit ein Stück weiter waren als wir. Wenn wir heute Gerechtigkeit wissenschaftlich betrachten, dann werden wir als Wissenschaftler die Kontexte der Gerechtigkeit stärker herbeiführen. Denn es besteht immer die Gefahr, dass Gerechtigkeit entweder als sozialtechnischer Zwang beschrieben wird oder als eine moralische Intervention. Wir sehen den ungerechten Fall, bedenken dann aber nicht die Folgen, die eine solche Korrektur der Ungerechtigkeit bedeutet. Mit anderen Worten, ihre Aufgabe ist, die Wissenschaft muss den Blick weiten, damit politisch, demokratisch dort entschieden werden kann, wo wir diese Entscheidung angesiedelt haben, nämlich in den Volksvertretungen, in den Parlamenten.
Udo Di Fabio, ehemals Richter am Bundesverfassungsgericht, sprach über die Gerechtigkeit. Was Gesundheit mit Gerechtigkeit zu tun hat, deutete Di Fabio bereits kurz an. Professor Ralf Schwarzer aus dem Arbeitsbereich Gesundheitspsychologie an der Freien Universität Berlin führt dieses Thema nun weiter aus. Wie lassen sich bereits junge Menschen für die Erhaltung der Gesundheit sensibilisieren? Wie sprecht ihr auf Gesundheitstipps an und was könnt ihr selbst tun, um auch im Alter noch fit zu sein, um länger arbeiten zu können zum Beispiel? Jetzt also gesundes Verhalten durch Förderung von Motivation und Kompetenz.
In der psychologischen Gesundheitsforschung befassen wir uns mit den Determinanten von bestimmten Verhaltensweisen, Risikoverhaltensweisen, Entwöhnung vom Rauchen zum Beispiel oder auch die Aufnahme des Rauchens oder Bewegungsmangel oder Aktivität. Es ist nicht so ganz einfach mit der Gesundheitskompetenz. Auch bei den gebildeten Aufgeklärten müssen wir mit einigen Problemen rechnen. Andere Verhaltensweisen sind zum Beispiel Zahnpflege, Hygiene, Sicherheitsvorschriften, Impfungen oder auch Medikamentenkonsum, Medikamentencompliance und so weiter. Also das sind Outcomes. Ja? In der Psychologie sind das die Ergebnisse und wir interessieren uns für die Determinanten, also die innerpsychischen Determinanten. Nur, dass Sie sehen, es gibt so ein paar Dinge in der Psychologie, die brauchen wir einfach. Dazu gehört sowas wie Risikowahrnehmung, Intention oder Motivation. Man braucht Selbstwirksamkeitserwartung, Handlungskontrolle. Man braucht so einige Konzepte für Motivation und kompetentes Handeln, ohne die es einfach nicht geht, ohne die man es nicht verstehen kann. Also wir brauchen das für die Analyse auf der einen Seite, aber auch für die Förderung auf der anderen Seite. Beginnt man normalerweise mit dem Aufbau von Motivation, das heißt die Intentionsbildung. Wir rechnen damit, dass Menschen intentional ihr Verhalten ändern wollen oder sollen, je nachdem. Und es geht auch ohne Intention, aber normalerweise ist das der Weg der Gesundheitsförderung. Wir müssen Intention aufbauen und dazu bedarf es einer ganzen Reihe von Konzepten. Natürlich ist es gut, etwas über Risiken zu wissen, ja, aber eine Unterrichtung über Risiken ist weitgehend wirkungslos. Das heißt, es gibt vielleicht Risikowissen, träges Risikowissen, wie man sagt, aber in funktional ist das relativ unwirksam. Also wir sollten nicht glauben, etwa wir würden Menschen ändern können, dadurch, dass wir sie über ein Risiko aufklären. Ja, die Chance ist relativ gering. Es muss mehr dazu kommen. Im alltäglichen Leben spielt die Entscheidungsbalance eine Rolle. Wir müssen uns permanent in kleinen Dingen entscheiden, ohne dass wir uns dessen unbedingt immer bewusst sind. Wir entscheiden uns permanent, ob wir jetzt nach der Pause wieder reinkommen, ob wir Kuchen essen oder Früchte oder sowas. Ne? Permanent, man denkt nicht drüber nach. Das ist abhängig von Situationen, von Emotionen. Aber im Prinzip lässt sich auch sowas steuern. Es gibt Einflussmöglichkeiten aus der Psychologie, die auf dieser Ebene angesiedelt sind. Nun, die objektive Gesundheitskompetenz bezieht sich ja vor allem auf Wissen und Handeln oder es kommt im Wissen und Handeln zum Ausdruck. Aber was mindestens ebenso wichtig ist, ist die subjektive Gesundheitskompetenz. Mit subjektiv ist hier gemeint eine optimistische Selbstüberzeugung, dass man sich zutraut, etwas Schwieriges oder Neues wirklich tun zu können. Ja, etwa mit dem Rauchen aufhören zu können. Ja, das ist ja schwierig und wenn man nicht dran glaubt, dann hat man sowieso keine Chance. Wenn man von Selbstzweifeln geplagt ist, ist die Aussicht sehr gering, dass man Erfolg hat bei irgendeiner Verhaltensänderung. Also es geht zunächst mal beim Aufbau der Motivation, geht es um so ein paar Punkte wie ein bisschen Risikowahrnehmung ist nicht schlecht, ja, aber es ist wichtiger, die Entscheidungsbalance zu betrachten, Selbstwirksamkeit aufzubauen, feste Überzeugungen, dass man es auch wirklich kann. Und dann helfen auch die sozialen Normen, denn wenn die anderen das tun, dann macht man es auch, nicht? Also häufig wird durch Nachahmung von anderen Menschen, von Rollenmodellen und so weiter, ein Verhalten relativ leicht geändert, ohne allzu viele kontemplative Prozesse. Wenn man das jetzt beeinflussen will, dann ist das die Motivationsunterstützung. Aber das reicht nicht, man braucht auch eine Verhaltensunterstützung, denn die Motivation muss ja in Handeln umgesetzt werden. Und das sind so typische Selbstmanagementaufgaben. Dazu braucht man eine Handlungskontrolle, also Selbstbeobachtung zum Beispiel, genau registrieren, was man eigentlich tut, wie man es tut, wie lange man es tut und so weiter. Dann die Bewältigungsplanung, das ist also einfach gesagt, dass man einen Plan B für alles hat. Ja, wenn der Plan A scheitert, ja, heute Nachmittag wollte ich um den Block laufen, ja, wenn der Plan A scheitert, dann muss man einen Plan B haben, den man dann zum Einsatz bringen kann. Und natürlich eine andere Art von Selbstwirksamkeit hier, zum Beispiel sich wieder erholen zu können nach Rückschlägen, sich wieder sozusagen aus dem Sumpf ziehen können, ne, von alleine. Also Mechanismen, es ist oft nützlich für die Praxis vor allem, dass man die Adressaten segmentiert in Untergruppen, um relativ homogene Untergruppen zu haben. Das hat sich als ganz nützlich erwiesen, zu unterteilen in die eher Unmotivierten, die Motivierten und die Handelnden, weil man spezifische Strategien entwickeln kann, um die einen und die anderen angemessen zu fördern. Zum Beispiel die Unmotivierten könnte man durch bestimmte Risiko- und Ressourcenkommunikation unterstützen. Das heißt, hier geht es um die Förderung von subjektiver Kompetenz, ja, zum Beispiel durch Rollenmodelle oder Überzeugungsmaßnahmen und man kann die Entscheidungsbalance optimieren durch Einstellungsänderungen, durch suggestive Maßnahmen und diejenigen, die schon motiviert sind, die handeln ja nicht unbedingt. Ja. Das sind ja Menschen, die eventuell noch vor der Handlung stehen, die noch nicht das Rauchen aufgegeben haben, aber es eigentlich gerne tun wollten. Sie kriegen die Übersetzung nicht hin. Die Übersetzung von der guten Absicht in das konkrete Handeln. Und da geht es dann mehr um die praktischen Fertigkeiten, um Organisation, um Planung, um Modelle, also Vorbilder, Maßnahmen zur Förderung von Initiative und so weiter. Und in der dritten Gruppe, es gibt ja Leute, die handeln, aber nicht stabil, nicht nachhaltig. Und das ist ja ein sehr häufiger Fall, dass man rückfällig wird. Also Rückfälligkeit gilt ja nicht nur bei abhängigen Verhaltensweisen wie Rauchen, Drogen und so weiter. Abhängigkeit können wir auch bei Bewegung oder bei Ernährung annehmen. Das heißt, wir haben hier Rückfallprobleme in Bewegungsarmut oder in eine Fehlernährung und so weiter. Das heißt, ein Verhalten muss erst stabilisiert werden und da gibt es eben Maßnahmen der Handlungskontrolle, das heißt Selbstbeobachtung und ähnliche Prozeduren. So, die Gesundheitspsychologie kann also einen Beitrag dazu leisten, die Kompetenzen für eine gesunde Lebensführung zu identifizieren. Aber man muss auch bedenken, dass es oft Nebenwirkungen gibt, dass es nicht immer so funktioniert, wie es sein sollte. Und vor allem haben wir hier dieses Gleichheits-Ungleichheitsproblem. Und das führt dann zu der Frage nach den Zielgruppen. Wie erreicht man Zielgruppen? Das ist ein ungelöstes Problem. Darauf gibt es keine vernünftige Antwort heutzutage. Viele Menschen sind einfach präkontemplativ. Ja, die sind nicht adressierbar durch Medien oder durch Ansprache aller Art, sondern da muss man irgendwie massiv herangehen. Wenn man zum Beispiel bestimmte Leute anspricht und versucht, sie irgendwie zu fördern, dann haben sie keine Ressourcen, sie haben keine Zeit oder sie haben kein Interesse oder was auch immer sie sagen. Wir haben also ein Pilotprojekt gemacht bei der Bahn mit Lokomotivführern und Mechanikern und Büroangestellten und so weiter. Sind dann zum Betriebsarzt gegangen, wo sie so herumgesessen haben und nicht wussten, was sie tun sollten im Wartezimmer. Und da haben wir sie da rausgeholt und haben wir sie individuell betreut. Und die Lokomotivführer freuten sich immer, wenn unsere jungen, netten Blondinen kamen, um sie in den Nebenraum zu holen. Das sind dann ressourcenintensive Interventionen. Das ist keine Lösung. Es funktioniert zwar, wenn man sozusagen auf die Adressaten zugeht mit allen Tricks und Mitteln, die man so hat, aber es ist auf Dauer natürlich keine Lösung. Das heißt, es bleibt die Inequity-Schere im Prinzip immer bestehen. Und alle Versuche, das jetzt zu beeinflussen, die liegen im Spannungsfeld zwischen paternalistischen Ansätzen und selbstexpansiven Ansätzen. Wir haben jetzt im Iran den Gemüsekonsum gefördert bei Müttern. Also Mütter fördern den Gemüsekonsum ihrer Töchter auf einfacher Broschürenbasis. Das heißt, die kriegen solche Unterlagen, aber die lesen sie nicht. Das ist also keine Lektüre, sondern das sind Aufgaben. Sie kriegen die Aufgabe, bestimmte Dinge zu planen. Wie etwa, schreiben Sie auf, welches Gemüse Sie morgen für Ihre Tochter einkaufen. Machen Sie einen Plan, wann Sie das zubereiten und wie Sie das Ihren Töchtern geben wollen. Das sind also konkrete Dinge. Und dann kriegen Sie einen Kalender mit nach Hause und den Kalender tragen Sie immer ein. Mittwoch grüne Bohnen und für die Tochter mittags und Donnerstagabend für meine Tochter Blumenkohl oder sowas. Also die Selbstbeobachtung über einen Zeitraum von ein oder zwei Wochen. Das dauert 10 Minuten. Man muss es eben nur wiederholen. Das heißt, der Effekt ist nach 2-3 Wochen wieder verschwunden. Das heißt, wenn man es dann 2-3 Mal macht, dann kriegt man einen einigermaßen nachhaltigen Effekt. Ein ganz anderer Ansatz ist der materiellen Gratifikation. Das ist unser Projekt Credits for Health von der European Commission. Da werden Leute dafür belohnt, dass sie sich gesünder ernähren nach mediterraner Diät, dass sie sich mehr bewegen. Sie kriegen dann Geräte an den Körper angeschnallt, da wird die Bewegungsintensität gemessen und so weiter. Das läuft über eine Online-Plattform in Italien, Spanien und Griechenland in Verbindung mit einem persönlichen Eingangsinterview. Und das ist natürlich ein sozialtechnischer Ansatz. Und ob das gut ist, weiß ich auch nicht. Im Grunde genommen geht es ja nicht darum, eine externe Bekräftigung zu erzeugen, sondern die Leute sollen ja intrinsisch motiviert werden und selbst über sich hinauswachsen und ihr eigenes Verhalten optimieren und darauf stolz sein. Ein anderer Ansatz ist die E-Health-Bewegung. Bei eHealth geht es also um die digitalen Informationen, Online-Plattformen und so weiter, Coaching. Und der Haupteffekt oder die Besonderheit liegt eben in der Reichweite. Das heißt, man kriegt relativ schnell sehr viele Personen. Und wir haben da eine Reihe von Beispielen. Wir haben bei einer Firma mal so einen Fitnesscoach entwickelt für Ernährung und Bewegung. Dann hat ein Doktorand von mir mal einen Programm aufgebaut zum Nichtrauchen. Das hatte eine enorme Resonanz. Da sind über mediale Netzwerke ganz schnell über 13.000 Teilnehmer zusammengekommen. Also auch hier in Schichten hineingehen, die auf anderem Wege normalerweise nicht so schnell erreichbar wären. Oder eben für eine Krankenkasse haben wir etwas zur Ernährung gemacht und solche Programme werden dann unterstützt durch etwa SMS-Erinnerungen. Das heißt, es bleibt nicht dabei, dass jemand sich einmal einloggt, sondern die werden dann immer wieder erinnert und zwar nach eigenem Programm. Das ist also selbstgesteuert. Nicht, dass die Erinnerung aufgezwungen wird, sondern die sagen dann vor, ich möchte gerne jeden Sonntagmittag daran erinnert werden, dass ich am Nachmittag laufen möchte und am Sonntag schwimmen möchte und sowas. Dieses führt jetzt zur Erweiterung auf Mobile Health. Das ist der nächste Schritt. Das sind jetzt nicht die Online-Plattformen bekannter Art, sondern Smartphones hat ja nun in Zukunft fast jeder. Das heißt, wir können im Prinzip alle Smartphone-Nutzer erreichen, wenn man ihnen irgendwelche Reize in Aussicht stellt. Es gibt ein sehr schönes Nichtraucherprogramm von der EU, das auf diesem Prinzip beruht. Hier wird zum Beispiel deutlich gemacht, wie viel Geld man spart. Also es geht jetzt nicht so sehr um Gesundheit, sondern es geht ums Geldsparen durch Nichtrauchen. Also man muss sozusagen die anderen Outcomes mit einbeziehen. Und sparen will ja im Prinzip jeder, auch wenn er an seiner Gesundheit nicht so direkt interessiert ist. Und es gibt jede Menge Spielräume, diese Dinge attraktiv zu machen und zu bebildern und mit kleinen Videos zu versehen. Also der Gedanke ist, dass man diese Schere vielleicht etwas vermindern kann, wenn man über solche medialen Einwirkungen geht und dadurch Leute erreicht, die auf anderem Wege sowas gar nicht machen würden. Es wird sozusagen attraktiv, wenn man sieht, dass der Nachbar, der Schüler, wer auch immer am Arbeitsplatz mit solchen Dingen hantiert und bunte Bilder erzeugt, dass man das dann auch nachmachen möchte. Es kommt das Soziale hinein, ja, die sozialen Medien, das Chatting mit anderen. Und dadurch wird auch der Spaßcharakter betont und die Privilegierung, die wir sonst haben bei der Gesundheitsförderung, würde in dem Maße vielleicht nicht stattfinden.
Der Blick auf die Gesundheit im Alter und die finanzielle Vorsorge standen an diesem Wochenende bei uns im Mittelpunkt des Hörsaals.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.